Thorsten stößt heute mit einem Geständnis auf Unglauben und Unverständnis.
Also ich frage mich immer noch, ob ich das neue iPhone 16 cooler finde oder den TM7.
Und Markus lässt den Chefkoch raushängen.
Meiner Meinung nach ist das Küchengerät, was seinen Platz am besten rechtfertigt in der Küche und gleichzeitig die Produktivität hochtreibt.
Hanna hingegen sorgt mal wieder damit für Erstaunen, wen sie alles kennt.
Martin Rütter, der Hundeexperte.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Es geht um eine der schillerndsten Marken, die sich in Küchen in 60 Ländern der Welt finden lassen. Es geht um den berühmten Thermomix. Warum wollen wir heute über den Thermomix diskutieren? Wir wissen seit dem 14.02., dass es den TM7 geben wird. Ein Produkt laut Thermomix mit einem hohen Innovationsgrad. Wir haben einen ersten Reveal-Film gesehen, in dem man sieht, ein sehr neues Design und vor allem ein sehr, sehr großes Multi-Touch-Display. Thermomix ist ein Produkt aus dem Hause Vorwerk. Vorwerk ist das bedeutendste Direktvertriebsunternehmen in Europa. Neben dem Thermomix gibt es eine zweite große Sparte und das ist die Staubsaugersparte mit der Marke Kobold. Mit dem Thermomix, so schätzt man, macht Vorwerk im Jahr ca. 1,7 Milliarden Umsatz und ist in diesem Geschäftsfeld auch stetig gewachsen. In den 70er Jahren begann man, einen Küchenautomaten zu entwickeln, der Mixen und Erhitzen kombinierte. Ab 1980 nannte man das Ganze dann auch Thermomix und hat dieses Produkt immer wieder innoviert, sodass man jetzt ein Produkt hat, mit dem man kochen, zerkleinern, wiegen, backen, Dampfgaren, Teigkneten etc. machen kann. Und der Thermomix ist letztendlich ein Produkt- und Service-System und dahinter steckt natürlich auch Geschäft. Man kauft den Basic-Thermomix, womit aber noch nicht ein funktionsfähiges Produkt vorliegt, sodass man auch weitere Zusatzartikel kaufen muss, damit man das Produkt dann auch tatsächlich nutzen kann. Eine sehr spannende Entwicklung der letzten Jahre ist Cookidoo, ein Rezeptkatalog. In diesem Rezeptkatalog befinden sich inzwischen ca. 80.000 Rezepte, denen man genau entnehmen kann, wie man da seinen Thermomix nutzen kann, um auch die köstlichsten Gerichte herzustellen. Der Thermomix ist nicht ganz günstig. Es gibt zum Beispiel von Lidl den Monsieur Cuisine Smart. Nach gewissen Testberichten kann er in etwa dasselbe. Und der kostet nur ein Drittel. Wieso funktioniert der Thermomix immer noch so gut? Wieso gibt es Thermomix-Communities? Wieso freuen sich Tausende von Menschen auf den TM7?
Darf ich mal fragen, ihr habt keinen Thermomix zu Hause, ne?
Doch.
Nein, wirklich?
Ja, natürlich. Der gehört zum guten Haushalt.
Ihr seid Thermomix-Kocher.
Definitiv.
Wahnsinn.
Ich kenne einige Familien, in denen Thermomixe intensivst genutzt werden.
Also, ja, die kenne ich auch, aber ich hätte nicht gedacht, dass die ihr das, also na Wahnsinn.
Bei uns steht ein alter TM4, ja. Aber ich glaube, was Thorsten geschildert hat, ist meiner Meinung nach eine der größten Erfolgsgeschichten, die in Küchen in Europa vor allen Dingen Einzug gehalten hat. Ich glaube halt, dass die für mehrere Zielgruppen ein extrem interessantes Produkt anbieten. Aus meiner Sicht sind das mindestens drei Zielgruppen, die eine Rolle spielen. Das erste, und das glaube ich ist auch das Kernsegment, auf das sie auch in der Zukunft gehen werden, sind halt Familien und Menschen, denen nicht genügend Zeit zum Kochen zur Verfügung steht. Und da sind sie einfach wirklich stark, weil es einfach die Möglichkeit gibt, mit relativ wenig Aufwand relativ sophistizierte Dinge zu kochen. Das ist jetzt nicht dasselbe wie HelloFresh, aber es geht in die Richtung, weil man den Menschen einfach abnimmt, diese ganzen Rezepte durcheinander zu wuseln und dergleichen. In der Zielgruppe spielen dann auch diese Rezepte eine Riesenrolle, die du schon angesprochen hast mit Cookidoo. Man darf da eins nicht vergessen, die App kostet 5 €. You can do the math, dann weißt du, wie viel die mit der App verdienen. Zweite Zielgruppe sind Menschen, die sagen, ich koche gerne, aber ich will mir nicht einen Arm rund rühren, sondern ich nutze das an ganz bestimmten Stellen und ergänze damit meine Kochskills. Der typische Use Case ist immer, ich habe ein Steak irgendwie im Ofen und muss gucken, dass das richtig brutzelt und gleichzeitig ein Risotto machen. Dann kannst du ja auch einen Arm abschrauben oder einen Thermomix nehmen. Und dieser Job to be done, den macht Thermomix hervorragend. Die meisten der Nutzer dieser Kategorie benutzen aber lieber einen alten TM4, weil der ist nicht digital durchgestylt, sondern den kannst du mechanisch programmieren. Und die dritte Zielgruppe, die man nicht vergessen darf, das sind Profis. Man sieht in fast allen Kochsendungen von Tim Mälzer angefangen und dergleichen immer einen Thermomix rumstehen. Und da werden die feinen Söschen drin gemacht. Und nur für diesen speziellen Fall wird dieses Gerät auch genutzt. Aber meiner Meinung nach ist das Küchengerät, was seinen Platz am besten rechtfertigt in der Küche und gleichzeitig die Produktivität hochtreibt. Im Zusammenhang mit dem TM7 muss man jetzt noch eins sagen. Ich glaube, was vor allen Dingen wichtig ist, ist das Redesign. Das Ding kommt ganz anders daher. Es kriegt auf einmal einen anderen Touch. Du hast es gesagt, mit dem großen Touchscreen. Die eigentliche Revolution war, glaube ich, der TM5, wo sie zum ersten Mal die Online-Verbindung eingeführt haben. Da sagten die Leute dann auch selber, sie haben sich's bei Amazon abgeguckt und haben gesagt, we should earn money while people are using it. Und dann kommt die Cookie-Doo-Geschichte, dann kommt die WLAN-Verbindung und dergleichen. Und ich glaube, der TM7 ist jetzt die logische Design-Fortsetzung, dass das auch in anderen Küchen nicht mehr so protzig daherkommt und irgendwie in der Ecke steht wie eine Spülmaschine oder ein Toplader und damit dem Kunden wirklich noch einen emotionalen Nutzen liefert, den Ogilvy in dem Video extrem gut rausgearbeitet hat.
Ja, ich finde auch diese ganze Reveal-Phase jetzt super spannend und wie das durchgetaktet und geplant ist. Und das sticht ja schon neben dem Film 1 ganz klar hervor. Und das sind diese Videos von diesem Ankündigungsevent in Berlin. Es ist schon spannend zu verfolgen, wie dort die Massen kreischend stehen und diesen Thermomix feiern. Vielleicht war ich ein bisschen irritiert über diese Reaktion, aber ich glaube, es fasst eben doch ganz klar zusammen den Erfolg von Thermomix. Und das ist eben diese Community dahinter. Und das sind entsprechend die überwiegend weiblichen Vertreter, die das Produkt auch nach außen hin über die Vertriebswege vertreten, diese Partys organisieren. Und ich glaube, das ist schon der Kern des Erfolgs, auch dass es diese starke Community gibt, die sich darüber definiert, dass es eine In- und eine Outgroup gibt. Das wird ja auch dadurch gefördert, eben, dass es eine ganz, ganz starke Gruppe gibt an Kritikern, die sagen, das hat nichts mit Kochen zu tun, Thermomix zu nutzen. Und gleichermaßen eben auf der anderen Seite die Thermomix-Nutzerinnen und Nutzer, die noch stärker zusammenhalten über dieses Vertriebsmodell, aber eben auch über die Rezeptplattform, über Zugänge, die man eben nur nutzen kann, wenn man einen Thermomix hat. Das schafft eben diesen starken Community-Gedanken dahinter, auch der jetzt dazu geführt hat, dass es dort eben diesen Outreach gab im Zusammenhang mit dem TM7.
Einer der Hauptaspekte ist, das ist ein Produkt, was schlichtweg seinen Job erledigt. Du kochst immer noch selber, was sehr, sehr wichtig ist. Also du bestimmst genau, welche Ingredienzien du nutzt. Die hast du selbst auf dem Markt gekauft, bio oder nicht bio, ganz wie es dir liegt. Und dann hast du halt, und das haben sie in den letzten Jahren immer besser und weiterentwickelt, durch die Digitalisierung natürlich, hast du eine brutale Gelinggarantie. Dieses Guided Cooking versetzt Menschen wie mich in die Lage, etwas selbst zu kochen, was dann auch für mich immer noch überraschenderweise schmeckt.
Klar, das erfüllen sie, aber gleichermaßen muss man auch sagen, dass sie ganz viel von dem nehmen, über das sich andere Menschen definieren, eben die Art und Weise, wie sie kochen, dass sie improvisieren, dass sie unterschiedlichste Quellen heranziehen, nicht nur Rezepte von einer Plattform beziehen. Es ist ja eine ganz, ganz andere Art und Weise des Kochens und ich glaube, das ist ja gerade der Kern dessen, warum es diese große Kritikergruppe gibt.
Man muss sich mal angucken, wie viele Leute ihre Rezepte für einen Thermomix selber schreiben und weitergeben, also oder umdeutschen, um es im Thermomix zu machen und. Ich würde das nicht so eng sehen. Ich glaube, was dieses Gerät wirklich macht, ist, es rechtfertigt seinen Platz und den Job, den es macht. Was ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, du hast das über die Community angesprochen. Die haben natürlich eine riesen Herausforderung jetzt, ne? Wenn die jetzt mit dem TM7 kommen, die stellen das gesamte Vertriebssystem von einem Tag auf den anderen um. Das heißt, der TM6 wird momentan gerade noch mal rausverkauft. Dem geben sie auch keinen Rabatt. Und die müssen jetzt, und das war ein großes Problem bei einiger der Zwischenvarianten, dass der Fortschritt nicht groß genug war, um zu erklären, warum man jetzt auf ein neues Gerät dann umsteigen sollte oder warten sollte, um das neue zu kaufen. Und dieser Switch im Produktlebenszyklus, also von der einen Variante auf die nächste, ist bei Vorwerk eine ganz kritische Komponente. Deswegen müssen die halt gucken, dass das ganze System warm läuft, hoch motiviert ist, alle dabei sind und sich auch richtig einsetzen.
Also ich frage mich immer noch, ob ich das neue iPhone 16 cooler finde oder den TM7.
Also der Hype darum ist vermutlich ähnlich, nur in unterschiedlichen Gruppen.
Die sich manchmal doch in einer Gruppe zusammenfinden.
Ja, nur wenn man sich diese Videos der Produktvorstellung anschaut, da ist dann doch ein gewisser Unterschied zu erkennen. Ne?
Es geht bei beiden in eine Richtung. Thermomix versucht ein Trendsetter zu werden, gar keine Frage. Und das kriegen sie, glaube ich, auch immer besser hin, je weiter man sich vom deutschen Markt entfernt. Wir kommen zum zweiten Thema, zu einem Thema, wo einige sagen werden, oh mein Gott, nicht schon wieder. Und andere vielleicht sagen, ah, das wird jetzt interessant. Es geht um Amazon mal wieder. Und Amazon hat Mitte Februar ein neues Retail-Konzept angekündigt, beziehungsweise auch eröffnet. Und zwar diesmal, oh Wunder, in Mailand in Italien. Und das Ganze nennt sich eine Amazon Parafarmacia e Beauty, also eine Kombination aus Apotheke und Beauty- und Bodycare-Produkten und hat diese Filiale direkt in Mailand mitten in der Innenstadt eröffnet und versteht das Ganze als einen neuen Lernraum für das Thema Beauty- und Körperpflegemarkt. Was beinhaltet das Konzept? Es beinhaltet eine sogenannte Hauptgalerie, eine Main Gallery, wo Kunden an verschiedenen Stationen Produkte, Kosmetik, Angebote testen können, gleichzeitig verbunden mit einem digitalen Spiegel und anderen Anwendungen. Dann gibt es eine Dermabar zur Hautanalyse bzw. für personalisierte Produktempfehlungen. Und dann gibt es noch einen Bereich zur Expertenberatung, wo es dann auch um rezeptfreie Medikamente und Hautpflegeprodukte gibt, wo man sich beraten lassen kann. Warum könnte das interessant sein? Weil, als ich das gelesen habe, ist mir als erstes durch den Kopf geschossen, dass Amazon seit, gelinde gesprochen, mehreren Jahren versucht, im Healthcare-Market Platz zu gewinnen und sich auszubreiten. Und die Ansätze, die man vor allen Dingen im amerikanischen Home-Market versucht hat, haben ja viel zu tun gehabt mit dem Gesundheitssystem dort, mit Krankenversicherung und dergleichen und online dann Drogeriegeschäfte aufzubauen. Und hier scheinen sie jetzt eine Zangenbewegung zu machen und von der anderen Seite in den Markt versuchen reinzukommen, indem sie sagen, wir versuchen es jetzt mal von der anderen Seite mit einem eigenen Retail-Outlet und versuchen dort mal zu verstehen, wie wir in diesen Markt der Hautpflege, Haarpflege, Wellnessprodukte in der Beauty-Branche reinkommen und darüber dann wahrscheinlich auch in den Gesundheitsmarkt eintreten wollen. Warum sollten sie sonst auch eine Pharmazie dahinterlegen? Und versuchen dort also über den direkten Kundenkontakt A, eine neue Differenzierung zu finden und B, vor allen Dingen auch über den direkten Kundenkontakt reichlich zu lernen. Und meine Frage, ist das jetzt wieder ein Konzept, wo man sagt, die lernen was sie jetzt ein paar Jahre aufmachen, wie die 4-Star-Shops, über die wir uns schon unterhalten haben. Amazon Go wurde zurückgestuft in seinen Ausprägungen, haben wir uns auch drüber unterhalten. Ist das jetzt ein smarter Ansatz, das jetzt über den Retail-Kanal zu versuchen und dann auch noch in Europa und nicht in der Home-Country? Was denkt ihr?
Was ich bemerkenswert finde, ist diese Unermüdlichkeit, in der Amazon da unterwegs ist, um immer wieder neue Handelskonzepte oder ich würde präzisieren, Handelskonzepte und Servicekonzepte auszuprobieren. Hier jetzt offline, aber natürlich auch und vor allem online. Das scheint mir besonders bemerkenswert. Im Kern würde ich es so formulieren, vor Amazon ist keine Branche sicher, die in irgendeiner Form mit irgendetwas handelt oder in irgendeiner Form Dienstleistungen, Services anbietet. Markus, du hast schon erwähnt, die Anstrengungen von Amazon in den USA im Healthcare-Business, wo sie ja im Grunde versuchen, den Arzt oder die Ärztin zu substituieren mit ihrem Angebot unter der Subbrand Amazon One Medical, wo sie sich ja tatsächlich versuchen zu positionieren als Primary Provider, wenn es um Medizin geht, in das ganze Angebot natürlich auch vor allem eine Apotheke integrieren. Hier haben wir jetzt ja auch das Beispiel, mir ist nicht klar, warum man das jetzt in Italien ausprobiert, wo man ziemlich typisch eigentlich für die USA einen klassischen Drogeriemarkt plus Kosmetik plus Apotheke kombiniert, denn nichts anderes ist das, was ein Walgreens in den USA anbietet oder ein CVS. Für mich fällt das in dieses ganze Feld rein, wo es darum geht, Erfahrungen zu sammeln, wie solche Märkte im Detail tatsächlich funktionieren.
Ich habe es ähnlich beobachtet, diesen insgesamten Vorstoß in den Gesundheitsmarkt. Ich denke aber, hier ist schon nochmal zu trennen, eben weil der Fokus auch bei den Services ja ganz klar nochmal bei Beauty und Körperpflege liegt und gar nicht so spezifisch auf diesen Medikamenten. Da habe ich mehr das Gefühl, das schwingt parallel so mit. Ich finde, grundsätzlich ist dieser Store, wenn man sich den anschaut und auch von der Lage und wie er umgesetzt ist, das klingt schon alles gut und macht auch Sinn und finde ich eingängiger als jetzt diese 4-Stars-Geschäfte. Wir hatten es ja diskutiert. Womit ich mich schwerer tue, sind diese Serviceleistungen, die du beschrieben hast, Markus. Also diese Einbindung von Technologie und Beratung, wo es dann da diesen AI-Screen gibt mit der Hauterkennung oder dann eben diese Lernvideos, wenn man die Produkte mit dem NFC-Chip dort auf ein Podest stellt und dann eben die relevanten Informationen bekommt. Und ich glaube, da sind eben andere deutlich weiter und liefern einen ganz klaren Mehrwert, warum ich in so einen stationären Laden gehe, der sich eben auf Beauty, Wellness fokussiert, wenn auch Sephora nochmal deutlich stärker in dem dekorativen Beauty-Bereich ist, wissen sie ganz klar, wie sie die Leute ins Geschäft bekommen. Und dazu zählen halt Themen wie Geburtstagspartys für Kinder, Events, Influencer, die ihre Produkte vorstellen. Wenn wir an Bill Kaulitz in Düsseldorf denken, das ist nochmal ein ganz anderer Bereich in diesem Beauty-Thema. Und wenn wir dann uns darauf fokussieren, mehr auf Hauterkennung, diese Beratung, was diese Dermabar liefern soll in dem Amazon Store. Ich glaube, da gibt es nochmal Anbieter aus einer ganz, ganz anderen Klasse, die so drüber sind und so Top-Leistungen liefern, die eben so ein AI-Screen vermutlich in diesem Maß nicht liefern kann. Und da haben sich ja auch andere schon in gewisser Weise ein bisschen dran verbrannt. Also ich bin verhalten, dass jetzt dieser Store mit diesen Beratungsleistungen, mit dieser Technologie gut funktioniert. Ich verstehe aber absolut, warum man in diesen Markt reingeht, und ich selber kenne es auch aus meinem Alltag, dass ich die Produkte über Amazon bestelle, einfach weil ich sie brauche, und ich glaube, da liefern sie den ganz klaren Mehrwert. Ich sehe nur einfach den Mehrwert in diesem Store nicht.
Ich würde mal von der anderen Seite drauf gucken und mir den relevanten Markt angucken. Den hast du mit Sephora auf der einen Ecke, glaube ich, schon ganz gut aufgemacht, und die sind halt sehr dekorativ. Auf der anderen Seite gibt es halt massig Produkte. Ich will ja jetzt nicht in die Marken reingehen, aber wenn du Dermalogica oder dergleichen nimmst, die ganz bewusst eigentlich eher, und jetzt sage ich den einen Namen mal, in eine Nivea-Richtung gehen von dem, was sie da anbieten. Also weniger aufs Dekorative als wirklich auf das fast Klinische, was dahinter ist. Und by the way, Nivea hat auch sein Nivea-Haus in Hamburg, wo es auch um die Zusatzdienstleistung geht und die Markendifferenzierung. Was für mich so ein bisschen das Signal sendet, dass da mehr drin ist, als jetzt nur auf Sephora zu gucken. Und das begründet vielleicht auch, warum man nach Italien gegangen ist oder wie man das vielleicht auch auslegen kann. Die beiden Hauptplayer in diesem ganzen Kosmetik- und dekorativen und Körperpflegebereich, die im Retail unterwegs sind in Europa, ist Sephora, und das auch mit weltweiten Footprint, und ist auf der anderen Seite Douglas. Und wenn du dir anguckst, wo beide vertreten sind, dann sind sie beide in Italien nicht so stark vertreten, weil dort der Markt viel fragmentierter ist. Körperpflege und Beauty schon immer ein Riesenthema war, also von der Erborasteria Italiana hingegangen zu unterschiedlichsten Kleinformaten, die es dort gibt, die ein Riesenpremium abholen und gar nicht mal so sehr in der, eben genau an dieser Schnittstelle stehen zwischen Kosmetik und Pflege und Gesundheit. Und ich glaube, dass das etwas ist, was für Amazon ein attraktives Feld darstellt. Und ich finde, auch wenn du sagst, die verbrennen sich da die Finger oder dergleichen, Amazon geht nie in so ein Konzept rein und sagt, wir probieren es mal aus und machen es klein, sondern wenn, dann soll es skalierbar sein. Und ich glaube, was sie hier ausprobieren, ist wirklich eine Lücke, die du siehst in vielen Märkten, die nicht nur vom Kunden gesehen wird, sondern es gibt viele Marken, die mit Amazon bisher auch ein Problem hatten. Da kannst du also wie Shein oder Avène oder andere Marken die angucken, die sagen, wir möchten eigentlich nicht bei dir online verkauft werden, weil wir echtes Counterfeit-Problem mit den Marken und den Produkten auf deiner Plattform haben. Wenn du uns aber zeigen kannst, dass wir im physischen Retail mit dir gut vertreten sind, sind wir da natürlich auch bereiter, weil wir da die Originalprodukte anbieten können, das besser kontrollieren können, uns dort auch drauf einzulassen. Also das hat sowohl auf einer Supply-Side als auch auf einer Demand-Side, sehe ich da schon eine Chance, die man ganz gut spielen kann.
Diesen Punkt verstehe ich absolut nochmal aus der Markensicht, warum Hersteller zustimmen, dass sie über Amazon ihre Produkte vertreiben. Trotzdem würde ich schon nochmal die Differenzierung aufziehen, dass es eben neben Sephora auch Anbieter gibt, Hautzentren etc., die einfach auf einem extrem hohen Niveau diese...
Aber nicht so globalisiert.
Ah, natürlich.
Das sind alles Franchises, die irgendwo in den Hintertüren von kleinen Kosmetikbuden agieren.
Es ist definitiv fragmentierter, aber gleichermaßen kann man jetzt sagen, gut, das ist ein Vorstoß von Amazon. Da wird ganz klar gesagt, Expansion ist jetzt erstmal nicht das Thema, dass man das weit ausfächert, und ich würde das auch verhaltener sehen, einfach weil die Märkte ganz, ganz unterschiedlich funktionieren. Also nochmal, diese Anbieter in Deutschland oder Frankreich funktionieren ja anders, als es jetzt in Italien der Fall ist, von dem, welche Sparten zusammengenommen werden, wie Drogerien funktionieren, wie Apotheken funktionieren, wo da die Überschneidungen sind. Und dann gibt es eben nochmal Thema Hautzentren, Dermatologen, die sich in eine andere Richtung bewegen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also ich glaube schon nochmal, dass es ein komplexerer Markt ist. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu von der Sicht der Hersteller.
Und nicht nur das, sondern du siehst ja, da alle sind am Rühren und alle sind am Machen. Dann ist das ein Markt, der attraktiv ist. Und du kennst ja den schönen Satz von Jeff Bezos, your margin is my opportunity. Und genauso gehen die das jetzt an. Ich weiß nicht, wie sehr sie es globalisieren werden, aber sie haben sich einen Markt ausgesucht, der kein Heimmarkt ist, sondern sie gehen gehen dahin, wo man die Kompetenzen wahrscheinlich besser aufbauen kann und dann darüber nachdenken, wie man es globalisiert. Und ganz ehrlich, wie Thorsten es schon gesagt hat, ich denke, es gibt wenige Händler, die mit so einer Werbe versuchen, sich wirklich immer wieder Neues reinzuwerfen und versuchen einfach neue Dinge wirklich auszutesten, um eigene Antworten zu finden.
Trotzdem wäre ich überrascht, wenn wir in der Zukunft besonders viele Amazon-Drogeriemärkte oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, sehen werden. Wäre ich wirklich sehr, sehr überrascht.
Und wo man aber nicht überrascht wäre, ist, wenn über die Plattform Amazon eben mehr Drogerieprodukte vertrieben werden.
Genau. Erfahrung sammeln, Wissen generieren, lernen, wie Konsumentinnen und Konsumenten funktionieren und das dann übersetzen ins eigentliche Kernbusiness, was letztendlich E-Commerce ist oder das Erbringen von virtuellen Services.
Zum Abschluss würde ich gerne mit euch über die kürzliche Series A Finanzierungsrunde des Berliner Food Tech Startups Lanch sprechen, beziehungsweise ich würde gerne diese Finanzierungsrunde zum Anlass nehmen, um mit euch über das Unternehmen einerseits und die Entwicklung im Markt andererseits zu diskutieren. Worum geht es genau bei Lanch? Vielleicht kennt nicht jeder dieses Unternehmen. Lanch bietet eine Plattform, die es Creators, also YouTuber, Künstler, Influencer etc. ermöglicht, eigene Food-Brands im Einzelhandel, im Direktvertrieb und an physischen Standorten zu entwickeln und zu skalieren und das ganz ohne Gastro-Erfahrung. Bislang hat das Unternehmen, das 2023 gegründet wurde, 3 Marken in Zusammenarbeit mit Creators entwickelt. Dazu zählt zum einen die Hähnchenkette Loco Chicken des Rappers Luciano mit über 10 Filialen, also physischen Filialen und 350 Lieferstandorten. Dann gibt es die Pizza-Brand Happy Slice von den YouTubern Knossi und Trimax, welche 2023 über Nacht 70 Standorte eröffnet hat. Und dann noch die Chips-Marke Happy Chips im Einzelhandel. Das Prinzip des Unternehmens sieht wie folgt aus. Gemeinsam mit reichweitenstarken Persönlichkeiten, also Luciano, Knossi, Trimax, werden Food-Brands auf die Lieferdienstplattform und in den Handel gebracht. Die Menüs bzw. Produkte werden von den Creators erarbeitet, etablierte unausgelastete Restaurants kochen diese Menüs dann nach der Vorgabe nach und die Gerichte werden dann von Lieferdiensten wie Lieferando, Volt und Uber Eats ausgefahren. Und dann gibt es eben nochmal die Handelsprodukte losgelöst. Brand, Produkt, Zutaten, Marketing, das alles liefert Lanch. Die Zubereitung und die Auslieferung erfüllen dann diese Partnerunternehmen. Dazu zählen unter anderem dann eben Restaurants mit ungenutzten Kapazitäten. Es können aber auch Bäckereien sein, Imbisse etc. Lanch ist nur ein Player im überaus dynamischen Markt der Creator Economy, die sich in den vergangenen Jahren ja schon stark entwickelt hat und vor allem nur eines von vielen Unternehmen, das jetzt diese Influencer-Food-Brands pusht. In den USA gibt es ähnliche Unternehmen wie das Unternehmen Virtual Dining Concepts, das unter anderem für den YouTuber MrBeast eine Burgerkette eröffnete, also mit einem ähnlichen Konzept, wie es eben Lanch in Deutschland verfolgt. Oder auch das Schweizer Startup Just Virtual Food, das den MrBeast Burger jetzt auch in den deutschsprachigen Raum bringt. Und dann gibt es natürlich die Vielzahl an anderen Influencer-Food-Brands im Handel. Wir erinnern uns an den Hype der Eistees in den vergangenen Jahren mit Dirty oder dem Brattee. Dann Fast-Food-Marken wie die Baywatch Berlin Pizza bei Edeka oder auch die Gangsterella Pizza oder auch dann Produkte wie Schokolade. Wir denken an Jokolade. Jetzt meine Frage an euch. Wie ordnet ihr diese Entwicklung ein? Zum einen jetzt im Hinblick auf das Unternehmen Lanch, aber auch auf Influencer Food ganz allgemein. Sind das die Mainstream-Marken der Zukunft?
Also Mainstream würde mich überraschen. Mich würde auch überraschen, wenn viele dieser Marken eine extrem lange Lebensdauer haben sollten. Das ist meine eine Aussage. Meine andere Aussage ist folgende. Ich finde es faszinierend, was sich Unternehmer und Unternehmerinnen überlegt haben. Im Grunde nehmen die sich den Marketingmix vor und sagen, es gibt unausgelastete Produktionskapazitäten, sprich Restaurants, die bequem noch andere Dinge kochen, brutzeln etc. können. Zweiter Punkt, wir haben etablierte Lieferdienste, Uber Eats, Lieferando etc. und existierende Marken mit einer existierenden Fanbase oder Kundinnen und Kundinnenbase und sich dann zu überlegen, da packen wir noch eine coole Software hinter und haben damit die groben Züge eines Geschäftsmodells beieinander. finde ich erstmal grundsätzlich faszinierend und offensichtlich, und das muss man ja einfach so feststellen, funktioniert es auch. Erstverkäufe sind da. Solange die Personal Brands funktionieren, haben auch diese Produkte, die darunter angeboten werden, eine Chance. Die Frage ist nur, wenn der Ruhm zurückgeht, was bleibt letztendlich von diesen Marken und den dahinterstehenden Produkten übrig? Sind das so herausragende Produkte, dass Menschen sagen, also ohne einen Burger, genauso wie der von Mr. Beast konzipiert wurde, werde ich in den nächsten 10 Jahren nicht überleben können? Ich habe da meine Zweifel.
Ich würde die Zweifel durchaus teilen, aber ich würde gerne noch versuchen, das ein bisschen aufzubohren, die Idee mit diesem Geschäftsmodell, weil ich glaube, hier geht's um eine standardisierte Plattform, auf der jeder, der aus der Creator Economy, mal ganz blöd gesagt hat, keine eigene Idee hat für einen Eistee, sich draufsetzen kann und dann auf sich auf jemanden verlassen kann, der ihm quasi Leistungen und Dienstleistungen zuspielt, die er mit seiner Marke dann oder seine Marke damit, seine Influencer-Brand, monetarisieren kann. Und ich denke, dass das für viele von denen, die in der Creator Economy unterwegs sind, momentan etwas ist, was sie dringend suchen, weil sie sich neue Revenue Sources erschließen müssen. Und da sehe ich den eigentlichen Markt hinter, dass die Kapazitäten bei den Host Kitchens vorhanden sind. Das spielt denen in die Hände und sie integrieren dahinter halt eine Kette, die relativ schwer handelbar ist für einen Influencer selber oder einen Creator und geben dem damit ein standardisiertes Instrument. Ich habe mir das bei dem Mr. Beast mal ein bisschen näher angeguckt und versucht zu verstehen, was sein Beitrag ist. Definitiv sein Beitrag ist die Promotion nach vorne und nach hinten muss er sich nicht drum kümmern. Die ganze Komplexität der Küche wird rausgenommen und es wird standardisiert. Also ist der Erfolg der einzelnen Creator-Brands da drauf gar nicht mal auf lange Frist angelegt, aber die Plattform, auf der es stattfindet, schon, weil immer wieder irgendwer kommen wird, der irgendwas verkochen will oder irgendwo hin will. Was ich noch spannend finde, Hanna, du hast es angedeutet und ich halte das für noch eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich mal anguckt, welches Spektrum sich da inzwischen von den Influencern auftut. Du hast die Jokolade angesprochen und wenn man dann bei Katjes mal ein bisschen näher reinguckt, dann fing das mal an mit einer reinen Opinion-Leader-Strategie, als Heidi Klum sich die Fingernägel strich und dazwischen ein paar Katjes klemmte und dann über Sarah Connor bis zu Jokolade und jetzt zu den Hundjes, Lakritzen und Fruchtgummis, eine Strategie ist, wo man auf einer ganz anderen Seite als Influencer quasi einen klassischen Markentransfer macht und eine Line-Extension draus baut. Und jetzt geht das bis in den Service und in den Gastrobereich rein. Also ich finde das extrem spannend, was sich da abspielt. Und ich glaube, dass die Profiteure gar nicht mal die, die nach vorne denken, sind, die sind, sondern die hinten, wie wir das mal in einem Projekt nach den Lean Backbone liefern, auf die man jeden vorne, ich sag's jetzt mal ganz lapidar und wahrscheinlich despektierlich ranflanschen kann, der irgendwie nur irgendwas mit Creator Economy zu tun hat.
Ich finde die Idee auch total spannend und das ist schon smart da reingegangen. Also man hat die Opportunity gesehen und gut genutzt. Trotzdem bin ich auch in der Langfristigkeit ein bisschen verhalten und das aus zweierlei Gründen, wenn wir uns jetzt auf diese Gastromarken im Bereich der Lieferdienste konzentrieren. Ich glaube, das Qualitätsthema ist schon was, wo man drauf schauen muss. Ich hatte es ja eben in der Einleitung schon kurz gesagt, dass es ein ähnliches Modell mit Mr. Beast in den USA gibt. Und da gab es ja wirklich ganz klare Probleme mit der Qualität, dass die Fans sich eben beschwert haben, dass die Qualität nicht passt. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, wenn auf der einen Seite ein Restaurant den Burger eben kocht, dann auf der anderen Seite ein Imbiss und dann nochmal ein drittes Gastrounternehmen, Bäcker. Da ist natürlich stimmt am Ende nicht die Qualität und es ist nicht so durchgezogen wie bei anderen Gastro-Franchise-Unternehmen. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Problem und auf der anderen Seite sind ja diese Produkte auch häufig gar nicht mal so überzeugend. Das überraschendste Produkt, was mir immer begegnet ist, war der Gönnergy Eistee, wo ich eben vorher nicht wusste, wer dahinter steht. Und es ist Montana Black mit Geschmacksrichtungen wie Raspberry Cheesecake, wo ich das Produkt gesehen habe. Es hat mich sowohl vom Design nicht überzeugt, also dermaßen einfach umgesetzt und dann auf der anderen Seite eben auch diese Sorten und dieser Geschmack. Und da sieht man eben, es ist eine ganz andere Richtung, aus der es kommt. Man fängt an mit der Community, mit der Personenmarke, mit der Reichweite, die man hat, aber eben nicht mit einem überzeugenden Produkt und einer Qualität und einem Packaging, was eben überzeugt und auch langfristig bestehen kann. Und deswegen bin ich da schon verhalten, ob es diese Marken eben langfristig braucht.
Das ist ja hier eigentlich schon das Faszinierende an den genannten Beispielen Lanch und Mr. Beast, dass die in so einem Servicebereich unterwegs sind und du hast den Daumen in die Wunde gelegt. Die Qualitätsgarantie einzuhalten ist halt enorm schwierig. Also auch wenn man schon sich klassische Franchise-Ketten anguckt, ist das ja auch eine der Herausforderungen, denen die sich immer gegenüber sehen. Aber grundsätzlich in unserer heutigen Welt, wo es halt enorm teuer ist, Marken aufzubauen, ist es natürlich eine hochattraktive Strategie. Ich habe festgestellt, dass ich auch Opfer geworden bin. Es ist ja nicht nur etwas, was junge Menschen erreicht. Einer meiner favorisierten Whiskys hört auf den Namen Heaven's Door. Wie habe ich ihn kennengelernt? Ich gucke Jimmy Fallon und in dieser Sendung von Jimmy Fallon sitzt Bob Dylan mit seiner Whiskyflasche Heaven's Door. Diesen Whisky gibt es inzwischen in jedem gut sortierten amerikanischen Bottle Shop.
Ich würde es auch nicht verallgemeinern, dass jedes Produkt schlecht ist, aber grundsätzlich eben in der Masse gibt es viele, die hinten rüberfallen, eben weil man schnell und ohne viel Überlegung ein Produkt rausbringt. Und ich glaube, da gibt es natürlich auch Positivbeispiele.
Thorsten, das, was du ansprichst, hat seine Ursprünge ja schon bei Paul Newmans Popcorn gehabt. Also, aber das meine ich eben schon. Es gibt relativ lange eben Marken, die dann mit Produkten, die aus dem Regal und standardisiert produziert werden, im Bike-Business gebrochen werden und über einen klassischen Handel verkauft werden. Den Unterschied sehe ich schon darin, dass du dich jetzt wirklich ins Gastrogeschäft wagst. Meine These ist was ganz anderes. Ich glaube, dass keiner jetzt 10 Jahre lang den Mr. Beast Burger essen wird. Sondern es ist ein Fett, den er gut abnehmen kann und dann kommt die nächste Produktkategorie und dann kommt das nächste Foodprodukt und das nächste Foodprodukt. Und ich glaube, da liegt die Magie drin, das auch nicht alles immer unter dem eigenen Namen zu machen, sondern zu gucken, wie ich dann eben auch meine Marke extensieren kann. Aber ich glaube nicht, dass die es unbedingt darauf anlegen, jetzt den Big Mac zu kreieren, sondern eher im Gegenteil, die Trends kurzfristig aufgreifen und in denen mitspielen. Und umso besser ist es, wenn du eine Plattform hast, die dir das quasi standardisiert bieten kann und die flexibel genug reagieren kann. Und wenn du eine volle ausgebaute Küche da hast, so eine Host Kitchen, dann sind die froh, wenn die nicht nur ein Ding machen können, sondern 25 verschiedene, weil dann rotiert die Küche nämlich richtig.
Klar, nur der Nachteil ist eben, wenn dann doch dein Name draufsteht und es der Mr. Beast Burger ist. Ich meine, deswegen gab es auch diesen Rechtsstreit dahinter. Deswegen hat Mr. Beast geklagt gegen das Unternehmen und das ist sicherlich nochmal zu trennen. Und ich glaube auch, man ist deutlich flexibler in dieser gesamten Gastro-Lieferdienstgeschichte als eben in den Produkten, die dann auch im Handel zu kaufen sind, wo man eben schon eine langfristigere Perspektive dahinter sieht.
Ja, aber die Hundjes.
Die sind erfolgreich.
Lakritze. Was wartet jetzt? 1 Million in einem Jahr von den Lakritz-Dingern? Also hoppla.
Martin Rütter, der Hundeexperte.
Das war's für heute. Vorwerk lanciert den neuen Thermomix, den TM7, und löst bei einem Teil der kochenden Menschheit Euphorie aus. Der andere Teil hingegen wundert sich. Was macht die Faszination dieser Küchenmaschine aus? Wer kauft so etwas? Amazon eröffnet im Zentrum von Mailand ein kombiniertes Kosmetik-, Bodycare- und Apothekengeschäft. Was sind die Hintergründe? Müssen sich Sephora und Douglas jetzt warm anziehen? Das Berliner Foodtech-Startup Lensch bietet Creators, YouTubern, Künstlern, Influencern eine Plattform, um eigene Foodbrands für Burger oder Pizzen zu entwickeln, zu produzieren und über Lieferdienste zu distribuieren. Erste Erfolge sind zu verzeichnen. Wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Werden hier Mainstream-Marken der Zukunft kreiert? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!
Der St. Galler Marketing.